Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile dritten Folge des VRM-Podcasts Korte und Rink. Auch in dieser Woche spreche ich als VRM-Chefredakteur mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte. Er lehrt seit 2002 an der Universität Duisburg-Essen und ist seit 2006 Direktor der NRW School of Governance. Hallo Herr Korte, schön, dass Sie heute wieder Zeit für uns haben.
Klar, die Woche ist schon wieder rum und wir haben wieder was zu besprechen.
Wo erreiche ich Sie denn heute? Zu Hause oder schon irgendwo im universitären Umfeld?
Naja, heute ist ein zentraler Tag. Heute ist in NRW Beginn der Vorlesungszeit. Insofern geht es jetzt ins Wintersemester.
Oh, das letzte Kortesemester.
Ja, das ist ein Finale, ein Gefühl des Finales.
Steht die Vorlesungsreihe dann schon oder also macht man das nach so vielen Jahren dann aus dem FF oder wird das noch aktuell adaptiert?
Nein, das wird immer wieder aktualisiert, je nach Semester, je nachdem, was man für Themen hat, wie man die Seminare, die Vorlesungen aufbereitet. Und das ist ja anders jetzt bei Vorlesungen, auch bei Standardvorlesungen einführender Art. Ist ja nicht wie bei der Pharmazie oder bei der Mathematik. Denn klar kann man die Methoden, da gibt es keine Abweichungen, sondern vielleicht feine Ausdifferenzierungen, aber die Anwendungsbeispiele sind natürlich immer wieder zu aktualisieren. Insofern ist schon der Referenzpunkt für Personen, die ich nenne, um etwas zu belegen, muss immer sehr aktuell gewählt sein, weil das Erinnerungsvermögen des Studierenden, aber auch bei Erwachsenen, ist nicht so, dass man immer noch sich an den Namen erinnern kann, der vor einem Jahr vielleicht eine Rolle gespielt hat.
Haben Sie aber kurz noch die Kurve gekriegt und nicht nur Ihre Studenten gedisst, sondern eigentlich alle.
Ja, wir nehmen ja immer aus die VRM-Leser, die sind natürlich intellektuell besser drauf. Insofern braucht man für die nicht alles wiederholen.
Das ist in der Tat so, dass VRM-User und Leser ein Gedächtnis wie Elefanten haben. Das weiß ich auch immer wieder zu schätzen im Vergleich zu Chefredakteuren. Denen rutscht auch immer mal was durch.
Tja.
Aber wie Sie schon gesagt haben, nicht nur Ihre Vorlesung, sondern auch dieser Podcast lebt natürlich davon, dass immer wieder etwas passiert. Zum Einstieg müssen wir kurz darüber sprechen, was vor einem Jahr in Israel passiert ist, nämlich das schreckliche Massaker und der Überfall der Hamas. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht die deutsche Außenpolitik mit dem Punkt Antisemitismus bzw. mit dem Punkt auf Israel seit einem Jahr verändert?
Ja, die Architektur der Region hat sich fundamental verändert. Kriegsdimensionen, die das ausgelöst hat und hat eben auch uns in besondere Begründungsnöte gebracht und auch an Universitäten vieles aufgewühlt geradezu. Denn wir haben natürlich uns erinnert an die Staatsräson, zu dem die Unterstützung Israels gehört. Aus Seiten der Bundesrepublik Deutschland haben sogar Bundespräsidenten so formuliert, Kanzler haben das so formuliert und andererseits gibt es natürlich in der Folge mit dem Gazakrieg auch viele Stimmen, vor allem aus dem linken Lager, die sich stark für Palästinenser eingesetzt haben. Und dieser Konflikt, der ist zum Teil an Universitäten eben auf dem Campus, auf den verschiedenen Campi auch ausgetragen worden.
Das fand ich tatsächlich auch überraschend. Zum einen war mein mit Blick auf die ganze Gesellschaft, ist mir aufgefallen, dass dieser Antisemitismus, von dem man zwar immer wieder eventuell gehört hat oder ihn auf jeden Fall fand ich nicht so präsent, zumindest in der Oberfläche hatte, der ist ja durch dieses Massaker vor einem Jahr auch in der deutschen Gesellschaft oder an öffentlichen Plätzen komplett aufgebrochen und dann ja tatsächlich auch an Universitäten, was ich jetzt so vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Wie haben Sie es denn erlebt?
Duisburg-Essen war das weniger der Fall, aber es gibt eben in Frankfurt oder in Berlin an anderen Universitäten so Campi, die auch auf dem Campus dann sich organisiert haben und vor allen Dingen nicht nur die Gesprächskultur verändert haben, sondern eben auch zu einer konkreten Bedrohung der jüdischen Studierenden geführt hat. Und die Auseinandersetzung auf Campi, die kann man ja sich letztlich nur wünschen. Das ist ja sehr ruhig geworden in den letzten Jahren. Da ging es nicht einzuwenden. Aber es darf natürlich nicht andere nicht nur diskreditieren, sondern sie bedrohen. Dann hat das ja mit einer Diskurskultur nichts zu tun. Also man darf aus meiner Sicht schon demonstrieren für berechtigte Anliegen, einen Krieg zu beenden, aber nicht gleichzeitig gegen andere agieren, die auf dem Feld auch unterwegs sind, die auf dem Campus auch studieren. Das hat ja eben dazu geführt. Aber ich meine, die Antisemitismus-Thematik ist eben insofern neu aufgerollt worden im Bewusstsein, dass dieser Antisemitismus hier immer schlummerte. Und es natürlich eine auch empirische Behauptung ist, die überhaupt nicht stimmt, dass das jetzt nur ein besonderer Antisemitismus geworden ist, der über die vielen Migrationsgeschichten in dieses Land zusätzlich eingewandert ist. Es gibt einen festen Bestand an Antisemitismus, auch bei den sogenannten oder traditionell bei den sogenannten Biodeutschen.
Das war, wie gesagt, für mich, dass das so als Bodensatz in der Gesellschaft schlummert, fand ich dann überraschend, in welcher Vehemenz das dann quasi wie ein Ventil dann nach außen gekommen ist, als eben dieses Massaker dann durchgeführt wurde, und beschäftigte uns tatsächlich seitdem mit der Antisemitismusdebatte, hat natürlich in Deutschland auch nochmal eine große historische Komponente. Zweites Thema der vergangenen Woche, was ich sehr bemerkenswert fand, aber was ich finde, ist weniger relevant als was Sie finden, Herr Korte, ist ein Brief, den die Kollegen Kretschmer, Woidke und Vogt geschrieben haben, beziehungsweise einen offenen Brief, den sie in der FAZ veröffentlicht haben. Ich zitiere mal: Wir wollen eine aktivere diplomatische Rolle Deutschlands. Jetzt ist in der deutschen Politik, sind offene Schreiben in der FAZ ja schon dazu veranlagt, ein gewisses Beben auszulösen. Das kennen wir ja aus der Historie. Hat Sie das überrascht?
Zu dem Zeitpunkt hat es mich schon überrascht. Ich glaube, ich hatte eher damit gerechnet, dass das etwas später einsetzt, aber es ist ein sehr früher Zeitpunkt nach diesen Optionen, die da ausgewählt worden sind, in den Kontext von Sondierungen, weit vor Koalitionsverhandlungen so eine Position zu entwickeln. Und dann hatte ich eher damit gerechnet, dass innerhalb der CDU das ist, aber jetzt ist es länderübergreifend, CDU und SPD zusammen, potenziell drei Ministerpräsidenten. Das war ein Donnerhall, der die Berliner Republik noch mehr aufgewühlt hätte, wenn nicht der Feiertag danach gekommen wäre, weil schon Grundsatzfragen natürlich betroffen sind, wie man sich jetzt der Sahra Wagenknecht-Partei annähert. Das ist ja der Weg, der aufgezeigt wird. Andererseits, wenn man es richtig liest, sieht man auch, dass es keinerlei Aufweichungen sind. Wir haben ja den Begriff Staatsräson eben schon verwandt, was Westbindung anbelangt, was Amerika-Bindung anbelangt, was NATO-Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft, also solche Dinge sind natürlich Dinge, die nicht zur Verhandlung stehen, weder mit der SPD noch mit der Union.
Wenn Sie es jetzt sagen, mit Blick auf den Feiertag, kommt mir natürlich der Gedanke, ich habe da als Journalist ja immer einen Blick drauf, aber ich glaube, PR-Berater von den Politikern vielleicht auch, war das dann ein unglücklicher Zeitpunkt, das so zu veröffentlichen, weil es eben so schnell wieder versagt ist, oder könnte das auch Teil des Plans gewesen sein?
Genau, weil es in dieses Ost-West-Schema passt, was an dem Tag immer aufgerufen wird, die ungleiche Vereinigung, die uns immer bewusster wird, dass wir nicht nur ungleich wählen, sondern auch unterschiedliche Demokratie- und Politikverständnisse haben, ist dadurch nochmal deutlicher geworden. Das, was ich mir auch vorstellen kann, in Präsidien, in Westpräsidien, westbesetzten Präsidien von Parteien, manchmal fast schon kurios wirkt, dass da Ostakteure auftreten und ihre Position vertreten, das manifestiert sich dann in solchen Schreiben, weil natürlich gibt es hier im Westen auch mehrheitlich die Unterstützung, die Diplomatie nicht zu vernachlässigen, aber in dieser Besonderheit, dies in am Ende Präambel zu überführen für geplante Regierung, ist das im Westen ja überhaupt nicht andenkbar. Und dass die Politik jetzt folgt, um Mehrheiten hinzubekommen, ist nicht neu, so bahnt man eben mit solchen Virtuosen des Wandels auch Veränderungen an. Aber das ist eben fast schon paradigmatisch für den Osten. Und insofern ist der 3. Oktober im Lichte dieser neuen Mehrheitsverhältnisse dann auch in Anführungszeichen zu feiern.
Das heißt auch, also die Symbolik dahinter oder das, was man rauslesen könnte, eine ausgestreckte Hand Richtung BSW, um dort auch dann Mehrheitsbildung oder Regierung hinzubekommen, das war quasi der Hintergedanke dieser Aktion.
Eindeutig, das ist ein Vorbote auch des Wandels, wie man Formulierungen am Ende finden kann. Die kann man ja aus diesem Artikel rausnehmen, in die Präambel setzen, um am Ende diese Brombeerkoalition als Abwehrkoalition des Ostens hinzubekommen. Und da war das ein wichtiger Schritt. Da braucht man solche symbolischen Zeichen von ganz oben im Sinne von Hierarchiesetzung. Das können jetzt nicht Einzelne nur unten klein verhandeln. Das Zeichen ist angekommen, aber es hat natürlich viel Ablehnung, viel Empörung, viel Irritation bei denen ausgelöst, die grundsätzlich zum BSW eine andere Position haben und auch grundsätzlich den Krieg in der Ukraine anders einschätzen und dass man Angst hat, eben diesen Friedenspopulismus auf den Leim zu geben, am Ende Friedensfragen wichtiger zu gewichten als Freiheitsfragen. Also das ist ja der Hintergrund. Wer die Freiheit ins Zentrum rückt, setzt nicht an dem Beginn der Überlegung so eine Art von Diktatfrieden, der in der Folge daraus folgen könnte aus dieser Diplomatie. Das steht nicht im Text und das ist auch so nicht gemeint, aber es wird immer mitgedacht.
Und das Signal, was dahinter steckte, war ja dann, um es vielleicht mit jemand aus Amerika zu vergleichen, mein Bundesland first, weil Michael Kretschmer hat ja schon in seinem Wahlkampf ja auch viel auf sein eigenes Bundesland geblickt und hat natürlich eine kuriose Doppelrolle, wenn er dann auch eine Rolle im CDU-Bundesvorstand hat. Aber ich nehme an, der CDU-Bundesvorstand wird auf ihn nicht nur im Wahlkampf, sondern auch jetzt immer weniger gut zu sprechen sein.
Ja, da war jetzt viel Rücksichtnahme im Vorfeld der Wahlen. Die wird jetzt sicherlich weniger. Aber gut, er muss jetzt noch eine Mehrheit hinbekommen, solange werden die auch die Füße stillhalten. Aber wir müssen fairerweise sagen, wir haben 15 verschiedene Koalitionsformate. Die Buntheit ist unübertroffen im Bundesrat. Da gibt es eben eigene Spielfelder und das behagt natürlich nicht jedem. Und dieses neue Spielfeld mit der BSW ist eben eine Innovation im Sinne von Koalitionsbildung in einem modern verändert aufgestellten Parteienwettbewerb, der ein bisschen im Osten zu so einer Niederländisierung hineinragt, also dass keine Partei mehr so richtig verlässlich über 20% kommt, Kleinparteien und dann Mehrheiten natürlich schwer bildbar sind.
Wie nehmen Sie bisher oder haben Sie mehr Informationen als ich jetzt hier in Mainz über den Stand der Sondierungsgespräche oder wie nehmen Sie BSW da gerade wahr? Wir haben ja schon immer mal wieder, wir zwei, darüber diskutiert, ob BSW ein stabilisierender oder ein nicht stabilisierender Faktor in einer Regierungsbildung sein kann. Wie schlagen die sich bisher?
Die schlagen sich gut, die geben sich Mühe, die haben viele professionelle Politiker dabei aus der kommunalen Verantwortung. Vieles an Landespolitik ist aber auch kommunale Politik in der Übersetzung. Insofern bin ich da ganz optimistisch. Das sind jetzt nicht nur Politikneulinge, Laienspieler oder welche, die suchen, irgendwie Diäten zu nutzen, um noch monatlich über die Runden zu kommen, wie das bei vielen im Osten bei der AfD ist. Aber auch hier ist nochmal die Erinnerung daran, so bundespolitische Vorgaben für Landesbildung in Koalition haben letztlich auch Grüne immer vorgemacht. Die Vorstellung imperativer Mandate gab es ja, also direkt hineinregieren. Nur was wir in Partei beschlossen haben, darf auch dann in den Mandaten übersetzt werden. Dieses Rotationssystem, Leute auszutauschen, nach einem bestimmten Rhythmus andere hineinzutauschen. Das waren Vorgaben, die immer von Bund kamen. Oder auch der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU ist ja auch etwas, was der Bund setzt, die Bundes-CDU, und was dann in die Länder reinragt. Also es ist gar nicht völlig neu, dass man sagt, da gibt es so eine Sarah Wagenknecht. Das Neue ist, dass es eben eine einzelne Person ist. Aber dass eine Bundespartei versucht, dennoch mit großen Linien in Länder reinzuregieren, ist nicht typisch nur BSW.
Glauben Sie, dass vor dem Hintergrund dieser niederländischen Verhältnisse ein Unvereinbarkeitsbeschluss noch das Mittel der Wahl auch in Zukunft sein wird? Also jetzt mal ausgeklammert gegen die AfD, aber die CDU hat ja mit Blick auf die Linken damit jetzt auch schon viele hausinterne Debatten gehabt, die sie sich vielleicht vor ein paar Jahren nicht hätten erträumen lassen, als der so gefällt worden ist.
Ah, das ist ja ein Unwort, finde ich. Unvereinbarkeitsbeschluss. Das ist, ja, das könnte Trostformel sein. Das kann eine Vorwärtsentscheidung sein im Blick auf Strategie. Es kann eine Ermahnung sein, bloß nicht auf den Gedanken zu kommen. Es kann eine historische Rückversicherung sein. Es hat ganz viele Funktionen, sowas. Aber wir sind ja als Wähler ohnehin gewohnt und Wählerinnen gleichermaßen, dass es außer der Abgrenzung zur AfD ja keine Aussagen mehr gibt bei Wahlen über den Koalitionspartner. Und das schließt uns ja systematisch nach dem Wahltag aus, an der Regierungsbildung beteiligt zu sein. Wir sind da einfach nur noch Zuschauer. Und insofern sind wir schon interessiert im Vorfeld, dass man so ein bisschen vorstellen kann, wer von den Mitteparteien am Ende zur Mehrheitsbildung beitragen könnte, zumal es Koalitionswähler gibt und Wählerinnen, die sehr darauf achten, dass sie mit ihren Stimmen vielleicht Koalitionen ins Amt bringen. Also ich halte wenig von Unvereinbarkeitsbeschlüssen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die erneuert werden, erweitert werden auf BSW. Andererseits ist jedem Wähler und jeder Wählerin von Anfang an klar, dass mit Sarah Wagenknecht im Bund die Mitteparteien unter keinen Umständen zusammenarbeiten können und zusammenarbeiten werden. Dafür ist die Geschichte dieser Frau, auch die Prägung ihrer Ideologie, ihr Auftreten auch im Bundestag, ihre Singularität, so wie sie im Bundestag agiert, in den wenigen Minuten Auftritten, die sie in den letzten Jahren dort hatte und nur an ihre vermeintliche Anhänger gesprochen hat, gar nicht weder an die eigene Fraktion noch ans Plenum, etwas, was sie ja als singuläre Person hält, mit der man im Bund unter keinen Umständen zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht im nächsten Jahr eine Koalitionsvereinbarung finden kann. Da bin ich sehr sicher.
Zumal es ja auch noch den Beweis schuldig ist mit Blick auf BSW. Das waren jetzt die drei Landtagswahlen im Osten, wo ja auch ein Wählerklientel durch diese Inhalte von Sarah Wagenknecht angesprochen worden sind, inwiefern das in anderen Bundesländern oder generell auf Bundesebene ja überhaupt verfängt, und ob sie dort stimmenmäßig so groß werden kann, dass sie das Zünglein an der Waage bei einer Regierungsbildung werden kann.
Genau, denn die anderen Parteien sind ja einem Rechtsdiskurs in Migrationsfragen auch klar gefolgt und die Länder machen ja auch aktionistisch geradezu klar, dass sie durchaus auch diesen restriktiven Kurs mittragen. Das spürt ja jetzt jeder. Ich bin gestern leider wieder mit einem Flugzeug aus Italien gekommen, also weil ich normal nur Bahnfahrer bin, um die Distanz
zu bringen. Ja, weil wir so rund um die Welt reisen, Herr Korte.
Ja, das kommt noch ein bisschen im Blick auf die US-Wahlen und so weiter. Da steht noch einiges an. Aber erst das erste Mal, dass ich eben am Flughafen in Frankfurt dann zweimal kontrolliert worden bin. Ne? Aus dem Schengen-Raum kommend ist das ja völlig ungewöhnlich. Also direkt am Gate bei den Treppen standen Polizisten, die einen kontrolliert haben, einige aus dem Flugzeug. Und dann auch nochmal im Flughafengebäude. Und das, also ich will nur sagen, diese restriktiven Momente, das Kontrollregime wieder zu stärken, ist ein Einstellungsmerkmal auch von BSW gewesen. Das im Sinne des Friedenspopulismus gibt es ja, sehen wir an dem Artikel, den wir eben besprochen haben, auch Annäherungen, sodass auch diese Alleinstellungskennzeichnungen von BSW nicht mehr da sind.
Haben Sie schon überlegt, was Sie Verdächtiges an sich hatten, Herr Korte, dass Sie zweimal kontrolliert worden sind?
Ja, ich denke, ich hatte irgendeine Zeitung von VRM unterm Arm. Vielleicht wollten die das auch abnehmen und selbst lesen. Das kann natürlich auch sein.
Ich hätte noch ein kurzes Thema. Wir kriegen immer Ärger, wenn wir uns verbabbeln und der Podcast zu lang wird. Aber ich finde, ich höre ihn zumindest dann doch wieder selbst nochmal zu Ende. Aber ich bin jetzt vielleicht auch nicht ganz objektiv mit Blick auf unseren Podcast. Die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz, Herr Korte, haben sich gerade selbst zerlegt und durch zwei Austritte sind sie dabei, ihren Fraktionsstatus zu verlieren. Wir hatten es vorhin kurz mit Wahlversprechen und Erwartungshaltungen von Wählern an die Partei, die sie wählen. Ja. Die Erwartungshaltung an die Freien Wähler, wenn ich denen meine Stimme gegeben habe, wird jetzt, glaube ich, nicht gewesen sein, dass sie sich selbst die Befugnis nehmen, im Landtag mitzudiskutieren. Können Sie solche Schritte nachvollziehen, dass man den Status der eigenen Fraktionsfähigkeit aufs Spiel setzt?
Nein, das geht ja nur vor dem Hintergrund persönlicher Animositäten, dass man nicht mehr konsensfähig ist und damit auch das Hauptkriterium für mittige Politik überhaupt nicht mehr erfüllt. Das muss ja durch Konsens geprägt sein. Anders kann man ja Mehrheitsbildung gar nicht unterwegs sein. Da muss ich persönliche Irritationen immer hinten anstellen. Und wenn man das nicht mehr aufbringt, ist man vereinzelt. Und das bedeutet die Bedeutungslosigkeit. Es ist die Aufmerksamkeitslosigkeit, die Bedeutungslosigkeit. Ein Parlament als Arbeitseinheit zur Willensbildung, Konstruktion setzt den Fraktionsstatus voraus. Das schafft Macht, nämlich Präsenz. Es schafft Macht der Zugänge in Ausschüssen, um mitzuarbeiten. Es schafft Macht in der Zeitdimension, im Plenarsaal auftreten zu können. Das ist alles super reduziert, wenn man einzeln ist. Und das ist eben fast ein Betrug an Wählern, ne? Dass man dann einfach sagt, nach so einiger Zeit geht man auseinander. Aber Wähler haben eine andere Erwartungshaltung gehabt. Die wollten die Freien Wähler als eine starke Fraktion im Landtag haben. Und das zeigt eben, wie schwer es ist für so eine kommunal geprägte Partei, die kommunal stark auftritt, aber dann doch im Land vermutlich zu wenig zusammenhält. Deswegen sind sie in Brandenburg, die Freien Wähler, auch rausgefallen. Sie haben eine Größenordnung im Süden, auch ihre Tradition, die vom Süden kommt, die Eibangerisierung der Freien Wähler. Das haben auch nicht alle gut gefunden, weil damit ein starker Rechtsdiskurs auch einherging. Und bei dem einen oder anderen Antrag im Landtag in Mainz war ja auch erkennbar, dass die Nähe zur AfD hier auch gegeben ist. Vielleicht hat das auch zu den Auflösungserscheinungen beigetragen. Auf jeden Fall ist das keine Werbung für Freie Wähler für das kommende Wahljahr, wenn man das so sieht, wie das zerfällt.
Interessant. Danke für die klaren Worte. Wie gewohnt, klaren Worte, Herr Korte. Ich bin so beeindruckt. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich muss mich kurz räuspern.
Ja, aber das ist wie so ein Behaglichkeitszermalmer, ne? Wenn man mit mir spricht, dann kann das passieren.
Was steht denn diese Woche noch an, Herr Korte?
Ja, es geht um den Start wieder ins Wintersemester. Das ist was Wichtiges, dass
Also
also
endlich
alle
mal wieder auf Touren
Studierenden.
kommen, ha?
Genau, und am Freitag ist auch eine große Konferenz in der Akademie der Wissenschaften in NRW, bei der ich auch auftrete, zusammen auch mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin. Wir werden dort über Aspekte sprechen, die mit dem Transformationsversprechen zusammenhängen, eine digitale Nachhaltigkeitsgesellschaft vielleicht hinzubekommen. Und mein Part ist eher aus der Sicht der Politikwissenschaft, wie man Veränderungen so übersetzen kann, dass daraus auch am Ende eine gesellschaftliche Mehrheit erhalten bleibt. Das ist ja die große Kunst. Denn Veränderungen mit Bürgerkrieg kann jeder, aber inklusiv mit uns als Wählerinnen und Wählern, das ist viel schwerer.
Dann probiere ich, dass ich nicht zum Teil derer gehöre, die das nächste Woche schon wieder vergessen haben, wie Sie es vorhin bei den Vorlesungen skizziert haben, Herr Kort, und werde natürlich nächste Woche in der nächsten Folge unseres Podcasts nochmal fragen, wie es gewesen ist und vielleicht auch nachfragen, wie das denn gelingen kann, wenn Sie dort nächste Woche schon eine Idee von haben, die man kurz zusammenfassen kann. Vielen,
Ja,
vielen Dank, Herr Korte, dass Sie die Zeit
gerne.
für uns hatten. Das war die dritte Folge unseres Podcasts Korte und Rink. Wir haben heute gesprochen über den Jahrestag des schrecklichen Massakers in Israel. Wir haben gesprochen über die Situation nach dem Brief der drei Vertreter Woidke, Kretschmer und Vogt in Ostdeutschland. Und wir haben gesprochen über die Situation der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, Herr Korte, und
Danke,
wir hören
Bettina
uns
auch.
nächste Woche.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.